Ich kann mich an dem Tod nicht mehr vorbeidrücken und muss mich auf mein Leben zurückschauend konkret fragen, was er für mich bedeutet. Das schreibt Paul Verbeek in seinem Glaubenszeugnis Betrachtung eines alten Mannes über den Tod. Paul Verbeek ist viel in der Welt herumgekommen. Er war unter anderem deutscher Botschafter in der Elfenbeinküste in Argentinien und zuletzt beim Heiligen Stuhl in Rom. Paul Verbeek ist 93 Jahre alt und jetzt bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Verbeek.
Guten Tag, Herr Scheuer.
Sie sind 93 Jahre alt, ist ein stolzes Alter, aber Sie sind ja putzmunter, besuchen uns hier im Studio, sind mit der Bahn gekommen. Sie stehen also noch mitten im Leben, oder?
Ja, das sieht so aus. Aber das Alter nagt natürlich. Das Wichtigste ist erstens in Bewegung bleiben. Deswegen bin ich auch nicht mit dem Auto hier, meine Kinder hätten mich bringen können, hierher gekommen, sondern gemütlich mit der Bahn. Man sieht die Landschaft, Gottes Schöpfung ist ja überall und das ist gut so.
Ihrem Text, der als kleines Buch im Christiana Verlag erschienen ist, der beginnt und endet mit einer Naturbetrachtung. Also ist vom Herbst die Rede, vom Frühling, von den Jahreszeiten, viel vom Vogelgesang. Was bedeutet Ihnen denn die Natur?
Die Natur ist die Schöpfung Gottes. Und Gott spricht aus seiner Schöpfung zu uns. Das ist die wertvollste Erkenntnisquelle, die wir haben.
Also darum geht es auch in Ihrem Buch. Zunächst gehen Sie zurück auf Ihre Kindheit. Ich zitiere mal aus Ihrem Buch. Was ist mir vom Glauben meiner Kindheit geblieben? Ist er abgestorben? Ist er verkümmert? Oder hat er sich fortentwickelt und befestigt? Was ist vom Kinderglauben geblieben?
Ja, das persönliche Verhältnis zum Glauben ist ja immer eine Geschichte, ein Stück der Lebensgeschichte. Und in meiner Kindheit stand die katholische Kirche in meinem rheinischen Umfeld noch festen Füßen. Das ist heute anders geworden, weil sie viel stärker in Konkurrenz steht zu dem, was man Vernunft heute nennt, wobei die meisten Menschen leider Vernunft reduzieren auf die wissenschaftstechnische Forschung. Und das kommt dann zu grotesken Ergebnissen.
Also da wird Vernunft und Wissenschaft gleichgesetzt.
Gleichgesetzt.
Das ist natürlich ein fataler Irrtum, den man da...
Ja, natürlich. Nehmen Sie doch nur die Frage der Entstehung des Kosmos. Wenn wir unserem Fernsehen zutrauen können, dann beginnt der Kosmos, das heißt die Schöpfung Gottes, mit dem Urknall. Aber wer ein kleines bisschen darüber nachdenkt, der stellt fest, damit ist im Grunde genommen über den wirklichen Ursprung des Kosmos nichts ausgesagt.
Die Fragestellung ist nur verschoben. Wieso der Urknall und was davor war, das bleibt ja das große Geheimnis.
Ja, natürlich. Aber es ist ja nicht nur der Urknall. Wir wissen, dass wir mit dem Tod in die Unendlichkeit und Ewigkeit gehen. Aber was ist Unendlichkeit? Was ist Ewigkeit? Kann unser Menschenverstand das überhaupt begreifen? In der Ewigkeit, da fließt Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in einem Moment zusammen. Uns Menschen fehlen die Instrumente, die Ewigkeit zu verstehen.
Und was machen wir dann?
Wir suchen Ersatz dafür. Nehmen wir noch ein drittes Phänomen, die Naturgesetze. Ich habe gelesen, dass die Naturgesetze bringt die Natur selbst hervor. Aber was heißt selbst hervor? Wo ist das selbst angesiedelt? Liegt es nicht sehr viel näher zu sagen, dass es ein Schöpfergott war, der die Naturgesetze in die Natur hineingelegt hat und all seine Weisheit damit verbunden ist?
Darauf können wir blicken. Wir können aber auch auf unser Leben zurückblicken. Sie können auf Ihr Leben zurückblicken und das auch im Spiegel dieser Fragen sehen. Sie waren im Krieg als Soldat. Die Konfrontation mit dem Tod, das haben Sie ja hautnah erlebt dann.
Ja, das ist eine Erschütterung. Ich habe den Tod rechts und links von mir als Soldat zuschlagen gesehen. Später habe ich meine Eltern sterben gesehen. Aber das war für mich irgendwie ein natürlicher Vorgang, der sich nun einmal in das Leben einreiht. Aber jetzt ist es anders.
Ja,
jetzt
aber ein natürlicher Vorgang, wenn rechts und links von einem junge Soldaten, die noch ein ganzes Leben vor sich haben, sterben, dann kann man das nicht als natürlichen Vorgang bezeichnen.
Da haben Sie recht. Das ist ein sinnloser Vorgang. Ein absolut sinnloses Opfer. Unverzeihlich.
Wie verarbeitet man das?
Man nimmt es zunächst wie einen Schicksalsschlag. Es kommt über einen her. Man denkt nicht nach, dass es zutiefst böse ist, was dieses verursacht hat, ist einem im Moment nicht bewusst. Und man hat nur ein Gefühl, Überleben. Ich meine, es ist ja nicht nur der Krieg. Die Gefangenschaft war auch kein Zuckerlecken. Ich habe mal 44 Kilo in einem Kriegsgefangenenlager gewogen. Nun, ich war in meinem Leben immer ein Leichtgewicht, bin es immer noch. Aber 44 Kilo war doch ein bisschen zu wenig.
Was hat denn in solchen Zeiten der Glauben bedeutet?
Ja, der Glaube sucht immer aufs Neue den Sinn, sieht aber auch das Schreckliche, versucht es zu überwinden und zu vermeiden und lernt daraus. Ich darf vielleicht auch eine kleine Episode noch erzählen. Als ich aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, fuhr ich mit einem Autobus von Bonn nach Köln und endete am Ubierring. Und am Ubierring ist die Haltestelle der Linie 16. Die Linie 16 kommt quietschend heran. Ich steige ein in einen Waggon und halte dem Schaffner einen Geldschein entgegen und sage, ich möchte nach Köln weiden. Er guckt mich an und sagt, ja, wo küsst du dann her, Jung? Da sage ich, ja, aus der Gefangenschaft. Ja, das sehe ich. Und dann sagte er in den Wagen, Leute, alle mal hergehört. Hier kommt der kölsche Jung aus der Gefangenschaft. Begrüße mir ihn all. Dann standen im Waggon alle auf. Alte Frauen umarmten mich, küssten mich ab. So ist mein Wiedersehen in Köln gewesen.
Dann fühlt man sich wieder zu Hause nach so einem Erlebnis und weiß, da gehört man hin.
Ja.
Da lebt man auch gern.
Aber dieses Köln, was ich damals wiederfand, war eben doch von dem Krieg gezeichnet. Wenn ich hier bei Ihnen aus dem Studio herausschaue und mich erinnere, was ich damals gesehen habe nach dem Krieg, die Hohe Straße war ein Trümmerpfad. Und ich sehe heute noch, wie in den Schutthaufen rechts und links kleine gelbe Blümchen, Huflattich, blühten. Das war das einzige Leben hier.
Sie sind weit in der Welt herumgekommen nach dem Krieg. Sie waren auch am Ende Ihres Berufslebens Diplomat, Botschafter am Heiligen Stuhl in Rom. Nun gibt es ja diesen Spruch von Adenauer, als er gefragt wurde, waren Sie jemals im Vatikan? Da soll Adenauer gesagt haben, bin ich denn bescheuert? Ich will doch meinen Glauben bewahren. Können Sie das verstehen, wenn Sie so nah und so viel mit dem Vatikan zu tun hatten?
Das ist eine Überspitzung, die typisch für Adenauer ist. Das hat er gerne gemacht, er war ja immer scherzhaft. So würde ich es nicht sehen. Ich bin im Vatikan gewesen zu Zeiten von Johannes Paul II. Und habe damals erlebt, welchen Beitrag er zur Überwindung des Ost-West-Gegensatzes geleistet hat. Wir sagen immer, mit dem Fall der Mauer ist alles passiert. Aber man vergisst, was vorher war. Es war der Aufstand der Katholiken in Polen gegen die atheistische, kommunistische Ideologie.
Darüber haben Sie auch ein Buch geschrieben, über die Bedeutung der katholischen Kirche und Johannes Paul II. Für den Fall der Eisernen Mauer. Danach kam Papst Benedikt, auch den zitieren Sie in Ihrem Buch. Wie viele Wege gibt es zu Gott, wurde Papst Benedikt einmal gefragt. So viele Menschen es auf Erden gibt, das war seine Antwort. Müssen wir also alle und jeder für sich unseren Weg zu Gott finden?
Jedes Streben nach Wahrheit, nach Zuverlässigkeit, beginnt immer bei einem Ich. Ich bin es, der danach sucht. Aber schon der Aristoteles hat gesagt, der Mensch ist ein Zoon Politikon. Er ist eingebettet in eine Gemeinschaft, in eine Familie, in Freunde, in Bekannte, auch in eine Kirche. Und wir müssen auf dem Weg nach Erkenntnis auch nach rechts und links schauen, was dort gesagt worden und gedacht worden ist. Und es wäre eine Hybris, bei dem Ich stehen zu bleiben. Und so ist also Erkenntnissuche immer ein Austausch auch. Die Wahrheit ist so wie die Sonne, die auf die Erdkugel scheint. Und die Erdkugel sieht in dieser Sonne im jugendlichen Alter ganz anders aus. Trotzdem ist es dieselbe Sonne und dieselbe Erde. Und so ist es auch mit der katholischen Kirche, glaube ich. Alle die vielen auch neuen Bewegungen, was es gibt, liefern aus ihrer Jugend etwas, das Alter bringt immer etwas. Und auch wenn ich hier sitze, tue ich das in aller Bescheidenheit. Nicht, dass ich weiß, was alles richtig ist, sondern dass ich einen bescheidenen Beitrag auf dem Weg zu der Wahrheit leiste.
Sie schreiben in Ihrem Buch, aus dem Sichtbaren des Lebens können wir das Unsichtbare, das Geheimnis des Lebens erschließen. Ist es das, was Sie meinten? Also, dass wir uns das Leben anschauen können und dann vielleicht erahnen, was sich dahinter verbirgt?
Dieser Satz, erschließe das Unsichtbare aus dem Sichtbaren, hat schon ein alter griechischer Philosoph gesagt, Solon von Athen, im 6. Jahrhundert vor Christus. Dahinter steckt ja die Erkenntnis, dass das Sichtbare eben nicht alles ist. sondern dass etwas dahinter ist und dass wir das erschließen müssen. Und Johannes Paul II. Hat ja mal gesagt, aus der Schöpfung spricht Gott zu uns. Die Schöpfung ist sein Werk, durch sein Wort ist das alles entstanden. Und das ist eben auch ein Stück auf dem Weg zur Wahrheit.
Bis hierhin vielen Dank, Paul Verbeek, Betrachtung eines alten Mannes über den Tod. So heißt sein kleines Büchlein, das Sie im Christiana Verlag bestellen können. Kostet nur 2 €. Ein bewegender, ein weiser Text. Und gleich sprechen wir weiter mit Paul Verbeek über die Gründe, warum ich katholisch bin. Auch das ist ein Kapitel in seinem Buch. Und über den Tod. Und er wird uns aus dem Ende des Buches einige Zeilen vorlesen. Bis hierhin vielen Dank.